Nachtwach. Nachtwach Podcast. Von DRS3 und SF1.
Minuten ab Mitternacht, das ist Nachtwach, der Telefontalk auf SF1 und DRS3. Ganz herzlich willkommen. Die Zahlen, die ich euch jetzt sage, die sind erschütternd. 1300 Menschen nehmen sich in der Schweiz pro Jahr das Leben. Das sind viermal mehr, als dass es Verkehrstote auf der Strasse gibt. Ein Suizid, das ist für einen Mensch meistens, ja, also sicher natürlich, die einzige Lösung. Ein Suizid wirft aber auf all die, die zurückbleiben, einen langen Schatten. Und über den langen Schatten, den ein Suizid kann werfen möchte, ich mit denen, die eben zurückbleiben, den Hinterbliebenen, den Angehörigen, den Eltern, den Geschwistern, die heute reden bis um eins. Und das ist Nummer, Gratisnummer 0800 002 20 20. Ich habe ganz verschiedene Fragen natürlich dazu. Wie ist es überhaupt, wenn man jemanden durch Suizid verliert? Sei das jetzt ein Kind, eine Mutter, ein Ehemann, eine Freundin? Was für Trauerritual kennt ihr, macht ihr? Welche Fragen, welche Schmerz bleiben ein Leben lang? Wie verändert sich überhaupt euer eigenes Leben damit? Und ist es euch vielleicht sogar auch wieder ein bisschen gelungen, Fuss zu fassen in diesem Leben, wenn es auch nur ein bisschen ist? 0800 002 20 20, 0800 002 20 20, das ist unsere Telefonnummer. Und am Telefon ist jetzt Dora. Das ist Barbara. Salut Dora.
Hoi Barbara.
Wer hast du, ich platze jetzt einfach rein, gell? Wer hast du durch Suizid verloren?
Ich habe meinen Freund durch Suizid verloren.
Wann war das?
Vor 14 Monaten.
Kannst du schon darüber reden?
Ja, sehr gut sogar.
Wenn wir mal dort vielleicht reingehen, wo du mal so darüber erzählst, was passiert ist.
Ja, also vor 14 Monaten die Polizei vor meiner Tür gestanden und hat mir mitgeteilt, dass sich mein Freund verschossen hat. Und das war sehr, sehr schmerzhaft gewesen. Das war sehr traurig gewesen. Ich war völlig verzweifelt gewesen. Ich habe kein Sein und kein Aus mehr gesehen, was mich dann irgendwo durch am Funktionieren gehalten hat. Das sind meine Kinder gewesen. Ich habe die ganze Sache auch verstandesmässig relativ schnell verarbeitet gehabt, habe dann aber gemerkt, dass das ganz, ganz ein kleiner Teil vom ganzen Verarbeitungsprozess ist.
Eben, also das Zählen muss ja auch noch hinterherkommen. Es kann nicht nur der Verstand sein. Genau. Darf ich nochmal schnell zurückgehen? Also, du hast gesagt, ganz klar, er hat sich verschossen.
Ja.
Ist es irgendwie für dich wichtig zu wissen, dass er sich verschossen hat und nicht vor einen Zug gegangen ist, weil man ja bei den Männern vor allem weiss, dass sie solche Sachen brauchen, um sich selber aus dem Leben zu nehmen?
Ich denke, es ist für mich, für die Verarbeitung einfacher gewesen, weil ich gewusst habe, es sind nicht andere noch mit einbezogen worden. Also ich denke jetzt an einen Zugchauffeur, der ja überhaupt nichts mit dieser Situation zu tun hat.
Genau, genau.
Von dem her ist es für mich ganz sicher einfacher gewesen, ja. Ja. Und was für mich auch ganz wichtig war, ist, dass ich von der Polizei erfahren habe, dass er wirklich gerade tot war, dass er nicht mehr noch irgendwie hat müssen leiden.
Bevor wir nachher wieder über das Verarbeiten reden, würde ich einfach so gerne wissen von dir, wie, das ist vielleicht die falsche Frage, ich muss es anders formulieren, hat sich das angekündigt für dich oder ist es völlig überraschend gewesen?
Nein, ich habe es geahnt.
Warum?
Mein Freund hat, ich weiß nicht, wie ich das richtig ausdrücken muss. Er hat einen Fleck in sich hinein, wo ich nicht angekommen bin.
Mhm.
Ich habe ihn sehr gut gekannt, aber ein kleiner Teil ist mir immer verschlossen geblieben. Und im Nachhinein bezeichne ich den Fleck als seine Todessehnsucht, die er hatte.
Aber du hast gewusst, dass es einen Fleck gibt. Und wieso hast du das gewusst, dass es diesen Fleck gibt?
Intuition. Das kann ich nicht erklären. Nein, ich kann es wirklich nicht erklären. Das war einfach nur Intuition.
Eine Intuition, ein Gefühl, das du hast, und trotzdem bist du nicht daran angekommen, hast du dann Fragen gestellt zu dem? Hey, was ist das für ein schwarzer Fleck, den ich glaube, dass du hast?
Ich habe es probiert, es ist ausgeglichen. Ich bin auch sogar mit dem zweimal bei einer Psychologin gewesen. Und auch sie ist nicht angekommen. Also es ist ganz schwierig gewesen. Mhm. Er hat natürlich auch nie gesagt, dass er so Gedanken hat. Vielleicht einmal zwischen den Worten rein. Aber es ist ein Thema gewesen, wo man nicht hat können reden darüber. Das hat er wie für sich behalten.
Ja. Also auch nicht ganz allgemein über den Tod reden, oder dass man sich selber könnte umbringen, dass das eine Option wäre im Leben.
Doch, das ist bei ihm ein Thema gewesen. Für ihn ist Selbstmord ein Thema gewesen, eine Option gewesen. Das hat er aber nicht so klar und deutlich gesagt. Er hat mir gegenüber mehrere Mal erwähnt, dass er vor längerer Zeit einen Kollegen durch Selbstmord verloren hat und dass er den Kollegen bewundert. Das war vielleicht so ein Indiz gewesen, wo ich jetzt vorhin gesagt habe, das ist Intuition, es ist auch noch ein Indiz gewesen.
Und das Bewundern, das hast du dann nicht irgendwie eben können nachfragen, was er daran bewundert?
Nein, weiter ist die Diskussion nicht mehr gegangen.
Und Nein. Von dort her kommt so quasi die Ahnung, dass so etwas mal könnte passieren.
Richtig, ja.
Und trotzdem, wenn es dann passiert, dann ist man fassungslos.
Man ist verzweifelt, man ist fassungslos und ich bin unheimlich traurig gewesen, ja. Mhm. Ja.
Kein Abschiedsbrief, kein Wort irgendwo für die Erklärung?
Nein, gar nicht.
Verzweiflung, ratsuchend, hilflos und so. Hat es dann den Moment gegeben, das gehört mir ja auch von vielen, dass sie irgendwo auch wütig werden auf das, was er gemacht hat und was er vor allem hinterlässt? Hast du nicht gehabt?
Nein, Wut ist etwas, was mir sowieso ziemlich fehlt. Vielleicht wäre es gut gewesen, ich hätte sie gehabt, ich hätte sie können entwickeln können, aber ich habe keine Wut gehabt, nein. Ich muss auch sagen, dass ich, nachdem ich es mit dem Kopf verarbeitet habe, für mich auch zu der Überzeugung gekommen bin, dass er jetzt am richtigen Ort ist.
Mhm. Wo immer der Ort ist, aber er ist der richtige für ihn.
Ja.
Also das heisst, er wäre nicht lebensfähig gewesen.
Ja, richtig. Er wäre nicht lebensfähig gewesen. Er hat sich an mich und an mein Leben geklammert, ja.
Hast du ihm denn das irgendwie so zu erkennen gegeben, dass das nicht so, dass du das jetzt irgendwie, dass das sich einengt?
Ja, natürlich. Das war natürlich auch ein Auslöser gewesen. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht mehr ich bin, dass ich mein Leben nicht mehr leben kann. Und das ist natürlich dann die Verzweiflung gekommen.
Du hast gesagt, mit dem Verstand hast du relativ schnell verarbeitet. Wie macht man das mit dem Verstand? Wie kann man das machen?
Dem, dass man sich selber auf die offenen Fragen Antworten gibt, Antworten sucht. Das müssen nicht reale Antworten sein, das müssen Antworten sein, die für einen selber stimmen.
Was sind das für Fragen, die du dir gestellt hast?
Was hätte ich noch mehr machen können? Hätte ich das nicht können früher merken? Hätte ich ihn müssen vielleicht wirklich intensiver irgendwie in eine Therapie schleichen, wobei ich bin jemand, der den Willen von einem Menschen akzeptiert. Mhm. Ja, ich kann dir die Fragen gar nicht mehr so genau sagen.
Ja, die Fragen, und du hast aber gesagt, es ist auch wichtig, die offenen Fragen dann auch zu beantworten mit dem Verstand. Die müssen dann nicht irgendwie die richtigen sein, also was ist denn schon richtig, was hat es denn für eine Antwort gegeben, wenn du dich fragst, hätte ich mehr können machen?
Die Antwort war, nein, ich hätte nicht mehr machen können. Es war sein Wunsch. Er hat nicht mehr leben wollen. Es ist ein Akzeptieren von seinem Entscheid.
Ja. Und das hat dir geholfen? verstandesmässig ein bisschen irgendwo Abstand überzukommen?
Das hat mir einmal fürs Erste geholfen. Das ist gut gewesen, bis ich dann aber kurz darauf gemerkt habe, Moment mal, das ist ganz ein kleiner Prozentsatz von der ganzen Verarbeitung. Mhm. Der grosse Teil muss im Herz stattfinden.
Eben.
Und im Herz hat es ganz tiefe Narben. Und die Narben ist mittlerweile ist die verheilt. Und die ist so verheilt, dass sie auch nicht mehr aufreisst.
Wie hast du das können? Ich meine, es ist nicht lange her, es ist 14 Monate her. Wie hast du das können, dass die Narbe jetzt schon so verheilt ist, dass sie nicht mehr aufplatzt?
Das war ganz ein intensiver Prozess gewesen. Ich muss vielleicht dazu noch sagen, ich habe im letzten Jahr eine Ausbildung gemacht, wo ich mich zum Mentalcoach ausgebildet habe. Mhm. Und das ist eine Ausbildung, wo man sich sehr intensiv mit sich selber auseinandersetzt. Und das hat mir extrem geholfen.
Ja.
Das hat mir extrem geholfen. Und ich habe dann mit der Zeit auch das Ganze können so anschauen, dass schwierige Situationen im Leben auch Chancen beinhaltet, weil man sich mit den Situationen und sich selber dermassen muss auseinandersetzen und das bringt einen weiter.
Mhm.
Und ich habe heute das Gefühl, ich habe dort, wo er jetzt ist, ich habe einen Engel, der mich beschützt, der für mich schaut. Und ich bin einen ganz grossen Schritt in meiner persönlichen Entwicklung weitergekommen.
Durch den traurigen Moment, oder? Also durch die ganz schlimme Situation, die du erlebt hast. Also es ist auch nicht mehr so, also ist nicht so, mir ist ja einfach jetzt in der letzten Zeit wirklich aufgefallen, wenn man Zeitungen durchgelesen hat und in den Medien sich irgendwie informiert hat, wie viele Menschen das sich umgebracht haben in den letzten paar Wochen.
Ja.
Vor allem Männer.
Ja.
Da platzt bei dir nichts auf?
Mehr. Nein. Das kannst du so schützen. Bei mir platzt wirklich nichts mehr auf. Ich bin dankbar für die Zeit, die ich mit ihm gehabt habe. Und es ist natürlich ist noch eine Trauer da. Und das wird es in meinem Leben immer in Zukunft geben, dass es Momente gibt, wo mir Tränen kommen, wo ich traurig bin. Aber das hat nichts mehr mit der Verarbeitung zu tun. Das ist einfach im Gedanken, dass er nicht mehr da ist, dass ich ihn nicht mehr sehe, nicht mehr spüre, werde ich traurig. Und das ist ganz wichtig, dass man das auch zulässt.
Genau.
Und was ich eben auch noch relativ wichtig finde in der Verarbeitung ist, dass man wirklich durch das Dunkle durchgeht, und zwar mitten durch, nicht am Rand, sondern wirklich mitten durch. Man muss sich dieser Situation stellen, man muss sich mit ihr konfrontieren.
Was sagst du anderen, die in der gleichen Situation sind, die das eben nicht können? Also du kannst das offenbar sehr gut, eben mitten durchs Dunkle durch, dem sich stellen, was da alles auf dich zukommt. Aber es gibt natürlich Menschen, die das nicht so gut können. Was ratest du denn denen?
Wenn sie das nicht so gut können, dass wenn Gedanken aufkommen, dass sie nicht abweichen, dass diese Gedanken angehen. Und was vielleicht auch noch könnte helfen, ist, dieser Person einen Brief schreiben, seine Gefühle ausdrücken.
Ja. Das hast du gemacht?
Das habe ich gemacht, ich das Gefühl hatte, meine Narbe sei verheilt und gemerkt habe, sie ist es doch noch nicht ganz. Dann habe ich das Letzte in eine Briefform gebracht und habe ihm das geschrieben. Und das hat mir sehr geholfen.
Und der Brief ist jetzt wo? Der ist irgendwo bei dir gut versorgt?
Der ist in meiner Handtasche und einem ständigen Begleiter.
Ah, den nimmst du immer mit?
Ja.
Ah, super.
Ja.
Dora, danke vielmals, dass du darüber erzählt hast. Und,
ich danke euch.
Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft. Und ich denke, so die Art, wie du das jetzt erzählt hast, habe ich jetzt irgendwo, ist eine Erfahrung, die man wahrscheinlich machen kann in der Konfrontation. Ich bin gespannt, was andere Menschen jetzt dir nachher noch erzählen.
Ja. Und ich wünsche allen, dass der Weg einschlagen kann, damit das Licht nachher wieder kommt.
Wunderbar. Danke vielmals.
Danke.
Alles Gute. Ciao, Dora. Tschüss.
Ciao, Barbara.
0800 002 2020, das ist unsere Telefonnummer. Es geht um das Thema der Suizid, der einen langen Schatten wirft auf all die, die zurückbleiben. Wenn ihr da eine Erfahrung habt, dann telefoniert uns oder schreibt uns ein Mail an nachtwach@srf.ch oder diskutiert auf Facebook. Dort ist die Adresse facebook.com/Nachtwach. Und wenn ihr in einer Krise sind selber, dann ist noch mal etwas, wo ich euch würde anraten, dass Krise sind selber, oder wenn ihr andere Menschen sucht in einer Selbsthilfegruppe, dann geht mal bei uns auf nachtwach.srf.ch schauen. Wir haben alle wichtigen Links dort drauf da. Und jetzt ist am Telefon der Ray, da ist Barbara. Sali Ray.
Hallo Barbara.
Gute Nacht. Ich platze auch bei dir rein. Wer hast du verloren durch Suizid?
Ja, ich habe zwei Menschen verloren. Und eigentlich so angefangen hat das vor 3 Jahren mit einer Geschichte, wo ein ganz guter Freund von mir, der sehr unverhofft und unverständlich für sein ganz grosses Umfeld, er war auch so eine prominente Persönlichkeit gewesen, sich das Leben genommen hat. Mhm. Und jeder eigentlich nicht verstanden hat, wie das hätte passieren können. Und ich war selber in dieser Zeit in einer grossen Krise gewesen. Und ich habe irgendwie, obwohl ich mit ihm so eng war, habe ich es auch nicht verstanden. Und trotzdem habe ich es irgendwie können verstehen.
Das ist ja etwas, wo man vielfach ja sagt, also man versteht es und versteht es nicht. Kannst du mal erzählen, was verstehst und was nicht verstehst, wenn du es jetzt auseinander nimmst?
Ja, es hat ein bisschen damit zu tun gehabt, dass ich ihn ein paar Tage bevor das passiert ist, getroffen habe und ihn eigentlich darauf angesprochen habe, dass ich selber in einer grossen Krise bin. Das hat er gewusst gehabt. Und er so der Starke gespielt hat oder Starke war und er mir dann gesagt hat, er entschuldige sich, dass er das bei mir nicht gesehen hat, weil ich habe eine gewisse Enttäuschung eigentlich ihm zu verstehen, dass man eigentlich meine Krise oder meine Situation nicht gesehen hat. Und er hat gesagt, ja, wir haben wahrscheinlich ein grosses gemeinsames Problem ist, dass wir nach außen so stark wirken und man uns eigentlich nicht an sieht oder uns auch nicht abnimmt, dass wir vielleicht auch in einer Krise mehr sind. Mhm. Und hat sich dann dafür entschuldigt und dann, ich weiß, es war an der Weihnachtsveranstaltung gewesen, vor 3 Jahren genau. Und dann, ja, 2 Wochen später hat er sich das Leben genommen. Und so habe ich es irgendwie können verstehen, eben, dass er irgendwo den Kern vom Problem gesehen hat, damit aber irgendwie trotzdem hat können zurechtkommen. Mhm. Und das ganze Umfeld hat das nicht gesehen. Mm-hmm. Und ich auch nicht. Also, mm-hmm. Sonst hätte ich ja quasi die Enttäuschung in mir auch nicht zu verstehen.
Du hast etwas Wichtiges angesprochen, wo ich auch da, ich habe da ganz einen Haufen Blätter von mir, ich habe mir mal alles ein bisschen zusammengesucht zu Sachen Suizid. Und das kommt da drin auch vor. Also Männer gehen ganz anders damit um. Also du hast erzählt, oder aussen stark, innen sieht man nicht so recht innen. Ist es denn das irgendwo, wo auch bei dir irgendwo oder auch bei dem Freund da gsi ist, dass man sich anderen mit etwas nicht so leicht anvertraut, dass vielleicht zum Teil Frauen besser können?
Mhm. Ja gut, vielleicht muss ich noch sagen, wir haben zusammen eine Gemeinsamkeit gehabt, also wir sind beide schwule Männer. Mhm. Und man weiss ja auch aus Studien, dass die Suizidrate bei Homosexuellen, ich weiss nicht, ob 6 oder x-mal höher ist als bei heterosexuellen Menschen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwo einen gewissen Zusammenhang hat, dass auf der einen Seite Mann sein und die männliche Rolle müssen zerfüllen. Oder man meint zumindest, dass wir das müssen. Und auf der anderen Seite haben wir aber doch vielleicht einen Kern, der weicher ist als das, wo wir eben vorgehen. Und das könnte man vorstellen, dass das noch ein Grund
ist. Also das ist jetzt allgemein auf Männer bezogen, nicht nur auf schwule Männer. Bei den schwulen Männern hat man ja noch eher das Gefühl, sie sind die sich miteinander mit Sachen auseinandersetzen, mit sich auseinandersetzen, mit dem, was sie beschäftigen, oder? Also man weiss ja auch, dass eben 2 von 3 Selbstmord werden durch Männer verübt und nicht irgendwie durch Frauen, oder?
Also, da weiss ich jetzt zu wenig drüber. Ja. Also ich kann einfach sagen, das ist jetzt zum Beispiel so etwas, wo mir jetzt einfach aufgefallen ist. Also dass einfach die Suizidrate bei Homosexuellen wahrscheinlich höher ist, weil ich dann eben ein Jahr später, nach dem Fall, habe ich dann nochmal einen Freund verloren, wo ich dann ja selber persönlich angetroffen habe, nach einer Woche, nachdem das passiert ist. Und das ist natürlich dann auch nicht ein sehr angenehmes...
Hast ihn gefunden?
Ja, genau.
Du hast ihn vermisst eine Woche lang, oder ist das Zufall gewesen, dass du erst nach einer Woche nach ihn gesucht hast?
Nein, ich habe ein Telefon bekommen von seinem Partner, eigentlich, der ihn vermisst hat. Mhm. Und er hat mich gefragt, ob ich eine Ahnung habe, wo er ist. Und ich habe ihm gesagt, nein, ich weiß es nicht. Und er war aber eben ein Freund von dem Ersten, der sich das Leben genommen hat. Und der hat sich, also der Zweite hat schon zwei Frisuren vorne gemacht. Und in dem Sinn bin ich schon ein bisschen vorgewarnt gewesen, dass jetzt da wahrscheinlich etwas Unangenehmes könnte auf mich zukommen. Und habe dann ja, irgendwie auch recht intuitiv am richtigen Ort versucht, gesucht. Und es ist dann halt das rausgekommen, wie ich es fast befürchtet habe und erwartet habe. Ja.
Gesucht.
Aber es ist trotzdem nicht angenehm gewesen.
Also gesucht, an welchem Ort hast du denn gesucht?
Ja, es war ein Zettel in der Wohnung gewesen, wo gestanden ist, ich bin im Keller, und dann habe ich schon ziemlich gewusst, was passierte. Mhm.
Was hast du denn mit dem Bild gemacht? Ich meine, das ist ja ein Bild, das man nicht mehr los wird, oder? Also wenn man jemanden sieht, nicht mit so einem Keller aufgehängt, dann nachher wird man das Bild nicht los.
Ja, ich habe jetzt haben wir ein bisschen Sprung gemacht, also eben zwischendurch noch etwas anderes passiert. Also eigentlich nach dem ersten Fall, wo ich selber in der Krise war, ist plötzlich die Option eigentlich auch eine mögliche Option für mich. Und ich kann mich erinnern an meinen 40. Geburtstag, wo einfach ein paar Sachen nicht gestimmt haben, wo ich sehr enttäuscht war und ich dann auch sehr verzweifelt war, dass ich dann plötzlich an einem Wochenende, an einem Sonntag irgendwie recht rational versucht zu recherchieren, wie ich das jetzt für mich könnte vollstrecken, möglichst sicher, ohne grosse Schäden, also quasi, dass es dann könnte bleibende Schäden geben, wenn ich es überlebe und so weiter. Und das hat eine Freundin von mir hat das gespürt und hat mich dann sehr konkret darauf angesprochen.
Das ist ja, glaube ich, etwas extrem Wichtiges, oder? Das liest man auch immer wieder. Also wenn man es merkt bei jemandem, dann soll man irgendwo den Menschen darauf ansprechen.
Ja, das ist eigentlich das Schlüsselerlebnis. Also die hat mir dann eigentlich gesagt, ist das so? Mhm. Und weil wir so eng waren, habe ich dann ja irgendwie auch keine Hemmungen gehabt, das irgendwie ja, wie einfach sehr natürlich auch zuzugeben. Und dann hat sie mich dann so gefragt, ja, was hast du denn vorgestellt? So, und da habe ich mir so ein bisschen versucht zu erklären. Und dann hat sie mir gesagt, ja, wenn du das machen willst, hat sie mir dann eine Anleitung gegeben, wie man das richtig machen muss. Und das hat mich so verblüfft, dass irgendwie der ganze Druck einfach weg war, von einer Sekunde auf die andere. Mhm. Und es hat das ganz eine andere Ebene gegeben. Und dann habe ich mich mit dem angefangen selber zu befassen. Auf der einen Seite der Verlust, der passiert ist voran, aber auch meine eigene Situation. So, dass eigentlich nachher der dritte Fall, den ich vorhin gesagt habe, neben dem, den ich dann angetroffen habe im Keller, dass das wie, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das soll formulieren. Du hast gesagt, das Bild, ja, das stimmt, das ist natürlich nicht ein schönes Bild und das werde ich auch nie vergessen. Mhm. Und trotzdem ist es aber auch nicht jetzt der grosse Schock vom Leben gewesen, weil ich irgendwie einfach die Themen
vorhanden. Weil du dich mit dem auseinandergesetzt hast natürlich, oder? Also
genau.
Das ist mir klar, aber Trauer und alles ist trotzdem da gewesen, oder? Also es ist ja klar.
Ja, die ist okay.
Ich will noch schnell über die Option reden, also dass das für dich eine Option ist. Also wir sind eben ein freies Land, man kann leben, man kann sterben und so. Mhm. Wann findest denn du, es ist eine Option? Das fragen sich ja ein Haufen Menschen. Und es gibt aber auch religiöse Menschen, die sagen, das ist eine Sünde, oder? Also das darf man nicht. Also man darf nicht seinen eigenen Körper anrühren. Warum und wann ist es eine Option?
Ja, ich glaub, da gibt es gar keine einheitliche Antwort drauf. Aber ich glaube, etwas, was sehr entscheidend ist, der Schritt, das ist eigentlich so der terminale Schritt, oder? Und ich glaube, der braucht extrem viel Mut. Mhm. Und wenn jemand den Mut zusammenbringt, das zu machen, ich glaube, das gilt es zu respektieren. Da gibt es sicher unterschiedliche Geschichten und so, aber ich glaube, grundsätzlich muss man das respektieren. Und ich denke, jeder Mensch versucht irgendwo das Beste zu machen oder alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die möglich sind. Und das ist ja immer im Rahmen von den Möglichkeiten, die in dem Lebensabschnitt, wo man gerade steht, zur Verfügung stehen. Und selbstverständlich gibt es immer noch eine andere Lösung, aber in dem Moment gibt es für diese Person keine andere.
Und wüsstest denn du jetzt von dir, obwohl jetzt du das ja irgendwie darüber nachgedacht hast, wüsstest du von dir, dass du einen anderen Weg könntest einschlagen, oder ist es immer eine Option?
Es ist für mich recht neutral, ganz ehrlich gesagt. Ja. Also es ist so, also die Gedanken sind im Moment überhaupt nicht vorhanden, überhaupt nicht. Aber ich meine, wenn man das mal durchlebt hat mit all diesen Gefühlen und auch mit denen, eben auch den Hinterbliebenen, mit diesen Menschen umzugehen, das habe ich alles mal erlebt und habe es mal gesehen und das ist tragisch. Aber ich habe auch die Meinung, dass eigentlich die Menschen, die zurückbleiben und dann so urteilen und dafür kein Verständnis haben, dass das eigentlich sehr eine einfache Lösung ist oder sehr eine einfache Antwort, dass man dann quasi sagt, der ist feig, der ist davongerannt, der weiß gar nicht, was er hinterlassen hat. Ich bin da ein bisschen in anderer Meinung. Also von dem, ich schaue es irgendwie neutral an und darum weiss ich nicht, was jetzt die Option wäre für mich. Also, es ist einfach neutral.
Aber es könnte Situationen geben, wo du irgendwo, wo du einfach sagst, so nicht mehr. Das will ich nicht, oder wenn du Bilanz ziehst vom Leben, das will ich so nicht mehr, oder ich halte das nicht mehr aus, oder wenn du krank würdest werden, gibt es ja für viele
die Option. Ja, also ich meine, ich würde es einfach grundsätzlich nicht ausschliessen, aber das heisst nicht, dass das jetzt ein aktuelles Thema ist, aber ich würde es nicht ausschliessen.
Ja. Aber das hat mich einfach interessiert, wie du das selber gesagt hast.
Ja.
Ray, danke vielmals, dass du angerufen hast und gute Nacht.
Gute Nacht.
Ciao, Ray.
Danke vielmals.
Ciao.
Tschüss.
0800 00 22 20, unsere Nummern, unsere Gratisnummern zum Thema Suizid, wo einen langen Schatten auf die zurückwirft, die zurückbleiben. Also all die, die so eine Erfahrung haben, können uns telefonieren. Und jetzt ist der Patrick da.
Guten Abend, Barbara.
Sorry, Patrick.
Das ist der Patrick. Ich bin 57 Jahre alt. Und das ist im Tessin passiert. Ich war 14, als mein Vater Selbstmord gemacht hat.
Wie hast du das mitbekommen, als 15-jähriger Bub?
Ich war im Internat und das hat geheißen, ich muss heimgehen, weil der Vater sei gestorben. Und dass wir eine sehr religiöse Familie waren, das ist mir natürlich nicht gesagt worden, dass der Vater Selbstmord gemacht hat. Das ist zwei Tage nach der Beerdigung eine Tante zu mir gekommen und hat sie gesagt, weißt du überhaupt, von was ist dein Vater gestorben? Ja, und ich gesagt, über einen Unfall. Ich habe gesagt, nein, der hat sie sich mit der Pistole im Kopf geschossen.
Hat also eine Tante einem 15-jährigen Bub gesagt?
14,
oder
ja. Ja, oder 14, ja, und ich muss sagen...
Was ist dort passiert, was sie das gesagt hat?
Bei mir?
Ja.
Damals oder jetzt?
Nein, damals.
Ah ja, das ist eine Wut, weil ich dachte, ja, ich bin 14, ich mit in das Studium, in der Pubertät, wieso erlässt mir Lakeien, weißt du, so total Panikzustand und eben mit einer Religiosität über das.
Rhythmen dann nicht.
Oh mon Dieu, nein, ja nicht.
Also es ist der Familie dann ganz lang nicht thematisiert worden, dass der Vater gegangen ist?
Ah, nie. Niemals. Niemals. Ich bin 57 und niemals. Ich habe seitdem sogar die Mutter nie mehr gesehen bis heute.
Nie also, wie nicht mehr gesehen?
Ja, einfach nicht mehr gesehen, weil ich bin im Internat und nachher, sie hat nicht mehr wollen, sie hat gesagt, sie hat sich keine Kinder gewünscht. Mhm. Ich habe gesagt, gut, das tut mir jetzt leid, ich habe nicht dafür, jetzt ist es so.
Also, eine ganz schwierige Jugend, die du da erlebt hast. Ja. Ein Vater, der geht, die Mutter, die irgendwie keinen Kontakt mehr will, weil sie kein Kind will.
Nein, ja, 43 Jahre nie mehr gesehen. Aber das prägt mir, das beschäftigt mir eigentlich weniger als der Selbstmord vom Vater. Das hat mein ganzes Leben bis heute, bis ich die Sendung gehört habe, habe ich gesagt, da muss ich anrufen, weil das müssen wir das sagen.
Was beschäftigt dich? Eben, man sagt dann, ja, aber jetzt bist du irgendwie eben 57.
Ja, eben, was mich beschäftigt.
Was beschäftigt dich?
Ja, weil eben, die haben mir wollen erziehen, so als sture, als fromme katholisch und als römisch-katholisch, wir tun sie sich eben selbst das Leben nicht nehmen.
Ja.
Weil das ist ja für uns absolut verboten.
Das ist eine Sünde.
Gar gross. Ganz und was Sünde. Für eine Sünde. Ja. Und darum das, gut, ich tue jetzt ihm nicht beurteilen, weißt du, jetzt den Rat oben zu tun, aber das ist für mich noch heute kein Begriff. Wie kannst du deine Kinder so auf Frommheit aufziehen im Internat, römisch-katholisch Internat, und nachher tust du dich selbst das Leben zu nehmen.
Und nachher kommt die grosse Lebenslüge hinterher.
Ja, oder? Das
als,
sowieso.
Als Katholik, ja, oder? Also, ja, wo ja Lügen doch so verboten,
ja,
ist.
Ja. Und ich bin noch heute, ich weiss nicht, ob ich nehme das als Schutz, ich bin noch heute ganz ein frommer römisch-katholisch.
Ehrlich?
Ja, ich bin heute auch noch in die Messe gewesen.
Und also das hat dich nicht davon abgehalten irgendwo? Also,
dass nein, weil die Religiosität hat mit dem Fall vom Vater nichts zu tun in dem Sinne. So, ich probiere, weißt du, ich muss auch balancieren. Und ist die Religiosität bei mir tiefer und höher als, ja, ist sehr schwierig ich kann das nicht richtig
urteilen. Aber jetzt als religiöser Mensch, als frommer Mensch erzogen und so, der Vater, der Selbstmord macht und du und man dir das nie sagt und das eine grosse Sünde ist, ja, wo stehst denn du da jetzt? Also für dich ist es ja nicht die gleich grosse Sünde, oder? Oder ist es für dich eine Sünde, wenn ein Mensch freiwillig aus dem Leben geht?
Sag mal, ein Mensch ist etwas und ein Vater ist anders.
Aha.
Für mich ist er ein übergroßer Sünder. Übergroßer, nicht nur grosser.
Mhm.
Weil, ja, ich sag mir, das hätte er mich das nicht sollen machen. Weißt du, da in dem Studium, ich habe gedacht, er hätte noch 3-4 Jahre können warten, bis ich mit dem Studium fertig sei. Weißt du, ich habe so Blödsinn gedacht, weißt du?
Kannst du nachvollziehen, dass er das gemacht hat? Gibt es irgendwo einen Gedanken bei dir, wo dem irgendwo wie etwas Positives abgewöhnt, dass er gegangen
nein.
ist? Gar nicht.
Nein.
Es ist eine Sünde für dich, dass er gegangen ist?
Ganz eine grosse. Mhm. Ja, ganz eine grosse. Weißt du, eben in dem Sinn, dass, und das ist sogar gespielt, weißt du, das ist so falsch, würde ich sagen, so falsch rausgespielt, die ganze Szene. Du tust deine Kinder im Internat als Fromme erzogen, und nachher tust du dich selbst das Leben zu nehmen. Das geht nicht. Das ist es. Auf die gleiche Münze kann man das nicht drehen.
Mhm.
Verstehst du mich?
Ja, ich verstehe dich. Das heisst nicht, wenn ich dich verstehe, dass ich es auch richtig verstehe, also dass ich es nachvollziehen kann,
ja, ja,
oder?
Ja,
jetzt für mich
ja,
selber.
Ja.
Also wäre für dich so oder so. Wir haben ja vorher, habe ich mit dem Ray darüber geredet, über Option aus dem Leben gehen, oder?
Ja.
Das ist für dich als gläubiger, religiöser Mensch überhaupt kein...
Mon Dieu, auf keinen Fall. Ja. Du, ich muss sagen, wie man sagt, so schön auf Deutsch, ich koche auch mit Wasser,
ja,
gell?
Ja.
Ist mir auch ein paar Mal, wo ich so ein bisschen tendenziell so ein bisschen depressive Stimmung oder so, habe ich auch ein paar Mal so, aber sehr schnell und das kommt bei mir nicht in Frage. Mhm. Oh nein, niemals. Mhm. Nein, egal was für Krankheit, egal was für Schicksal, das ist für mich ein absolut, ich meine, ich bin lernfähig, weißt, ich habe da daraus noch etwas gelernt.
Du bist also jemand, der würde sagen, ich gehe meinen Weg bis zum letzten Atemzug, was auch immer passiert.
Absolut, ja. Egal was für Krankheit, was für Schicksal, ich darf mit meiner Erziehung nochmal nicht das Leben selber nehmen.
Was bist du von Beruf?
Kaufmännisch angestellt.
Okay. Es ist interessant, auch so irgendwo diesen Blickwinkel anzuschauen. Und,
ja.
Danke dir auch, dass du angerufen hast,
sehr Patrick. Sehr interessantes Thema.
Ja, finde ich auch. Barbara. Ciao, Patrick. Tschüss. Christian, das ist Barbara. Christian?
Ja, hallo.
Ah, jetzt.
Ah, sali.
Wer hast du verloren durch einen Suizid?
Ich habe seinerzeit im 03 meinen kleinen Bruder, der über 20 Jahre jünger ist als ich, durch einen Suizid verloren. Er war hier einen Monat vor dem 19. Geburtstag. Und die Begründung, wenn es eine Begründung gibt, ist, er hat die Lehrabschlussprüfung verbockt.
Das war quasi eine Begründung von wem? Von den Eltern? Oder?
Von mir. Von dir. Eigene persönliche. Es offizielle gibt, Begründung gibt es nicht.
Also es gibt keinen Abschiedsbrief von ihm? Keinen
nein,
Zettel,
nein,
keinen
das ist einfach, Mami, ich gehe rasch auf Zürich und am anderen Tag hat sie das Telefon gekriegt, ist das ihr Sohn, den wir hier gefunden haben.
Und wo hat man ihn gefunden?
Bei Kollegen in Zürich in der Wohnung auf dem Couch liegend, im Prinzip noch nicht mal tot, sondern er hat noch 14 Tage gebraucht, bis man ihn hat dürfen sterben lassen.
Wie hat er es versucht, also dort, das zu machen?
Vermutlich mit Drogen.
Okay.
Oder Tabletten, oder ja. Alkohol. Oder ja. Auch da hat man nie nichts wirklich herausgefunden. Man hat alles in ihm drinnen gefunden, hat aber nicht können sagen, das oder das oder das ist es gewesen.
Wie hast denn du deinen Bruder erlebt, wenn du so zurück dich erinnerst? Du bist viel älter, das ist natürlich mal schwierig, oder?
Macht es zweimal schwierig, weil ich im anderen Ende von Schweiz gewohnt. Also ich lebe jetzt in Basel und komme eigentlich aus der Auschwitz. Und der kleine Bruder hat noch bei der Mama, also nur bei der Mama daheim gewohnt. Papa ist schon vor vielen langen Jahren gestorben. Und wir haben einfach so, wie soll ich sagen, mehr so eine Kollegen-Onkel-Verhältnis
ja, genau.
als wirklich Brüder zueinander zu sein.
Aber du hast ihn schon können irgendwo so einschätzen. Du hast schon gewusst, was er für einen Charakter
ja,
hat, was
ich
für ein Typ ist.
Auch wenn ich nie daheim war, also selten bei daheim war, ich habe schon gewusst, wer er ist. Wenn er Probleme hat, Herr Schale will zu mir kommen, respektive hat man angerufen. Also von dem her, doch, einen kann ich ziemlich einen guten Kontakt gehabt zu ihm.
Was würdest du sagen, was er für ein Typ war? Ist er jemand, der schwermütig war oder himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt oder ein fröhlicher Mensch?
Doch, so eher lebenslustig. Er ist aktuell am Autofahren lehren. Er hat Pläne gemacht, er hat sich einen Job gesucht für nach der Lehrabschlussprüfung. Hat auch dürfen bleiben, wo er gelehrt hat. Er hat die Mauer gelehrt seinerzeit. Er wäre übernommen worden, weil sie eigentlich alle zufrieden waren mit ihm. Das Einzige, was ich muss sagen, ist, seine Freundin seinerzeit war halt nicht das Gelbe vom Ei gewesen, aber ich glaube, an dem ist es nicht gelegen.
Was hat das bei dir ausgelöst? Ich meine, eben, auch wenn es der viel, viel kleinere Brüder ist, was hat es, dass also eine gewisse Distanz da ist oder so, aber was hat das ausgelöst, wo du das erfahren hast?
Eben, das hat mich das Fräulein vorher schon gefragt, wo das Telefon abgenommen hat.
Bei uns gibt es kein Fräulein mehr, bei uns gibt es nur Frauen.
Ich bin vom Jahrgang her entschuldigt. Mir gibt es noch Fräulein.
Ja,
Entschuldigung. eigentlich eben nichts, das ist ja das, es hat einfach wieder Erinnerungen geweckt.
Bei dir?
Ja.
Also nicht, du bist nicht irgendwie in eine Trauerphase gekommen?
Nein, durch die Distanz hat sich das irgendwie nie ergeben. Ich habe mich von daheim zurückgezogen. Ich bin nicht mehr aufgegangen zu der Mama, so zu besuchen. Ich habe nur noch das Nächste telefoniert. Aber wirklich Trauer kann ich teilweise nicht darüber schwätzen. Also jetzt gerade merke ich, das Brille kommt ziemlich führen. Also ich muss darüber reden, ich muss es vor Augen haben.
Und dann kommt eine gewisse Trude.
Aber sonst bin ich eben durch die Distanz, durch das eben der Bruder nicht mit mir aufgewachsen ist, kann ich das eigentlich ganz salopp nehmen. So. Aber ich darf nicht dran denken, ich darf nicht darüber reden, ich darf nicht zulassen, wenn man über so etwas redet.
Aber das ist
ja auch der Grund gewesen, wieso ich die angerufen habe, wegen dem Thema.
Ja.
Habe ich gefunden, ah ja, stimmt, das ist, und dann ist mir wieder zu Sinn gekommen. Und
es wieso ist hast du das Gefühl? Wieso hast du das Gefühl, dass du es so musst verstecken, so musst auf die Seite tun, weil sonst die grosse Trauer kommt?
Ich glaube nicht, dass ich es verstecke.
Nein, aber weißt du, dass nicht drüber...
Die Situation hat sich nicht ergeben, irgendwie.
Mhm.
Also wir sind jetzt zum Beispiel letztes Jahr, also es geht immer das Datum im Juni, wo man muss heimgehen. Und das ist nicht, dass man darüber spätzt oder so.
Auch
und
dort nicht,
ja. Man geht rauf und letztes Jahr hat dann die Mama so eine Kollegin und die hat dann das Ave Maria gesungen in der Kirche am Todestag. Und das sind so die Momente, sage ich jetzt einmal im Jahr, wo das einfach raufkommt, wo es da ist, wo ich es...
Also da ist, ich höre sie ja jetzt auch, ist ja Trauer da, oder?
Also ich habe im Moment echt nie. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich nicht angerufen.
Was passiert denn jetzt ganz
Moment,
genau?
Moment, rasch.
Ja.
Ach, es geht wieder. Hast du mir leer schlucken?
Nein, das ist klar.
Sind einfach Situationen, wenn ich mich damit befasse, dann ist es da. Und zwar böse da. Aber im Normalfall, eben durch die Distanz von vorher, ist es einfach eine Distanz, es ist weg. Es ist...
Hast denn du am Anfang auch zugelassen, wo Dora angeläutet hat, als Erste, wo darüber
geredet
hat?
Da habe ich noch gerade die letzten paar
Wie wichtig das ist,
mitgekriegt.
Wie wichtig für die Verarbeitung jetzt für sie und dass sie den Rat auch weitergibt, wie wichtig es ist, in das schwarze Loch mal reinzugehen, mal schauen, was dort
eben
ist.
Sie hat jetzt wohl noch immer das schwarze Loch.
Du hast es nicht?
Ich habe es irgendwie noch nicht. Es kommt jetzt gerade im Moment, aber in dem Moment, wo ich da aufhänge, dann kann man noch einen Kaffee holen, dann ist das Leben wieder, ich wohne ja dort in Basel und dann ist das wieder weit weg. Gehe auch jedes Mal, ich gehe regelmäßig zur Mutter, mindestens einmal in der Woche, ich habe eine Geha. Von dem her ist das keine Sache. Ich gehe jedes Mal auf den Friedhof und
am Friedhof passiert es aber auch wieder, dass es raufkommt.
Also wenn ich nur reingehe und das Kerzchen anziehe, wenn das Mutter will, dann ist das okay. Aber wenn ich dann ein Blümchen pflanzen muss oder vielleicht sogar etwas mitgebracht habe, dann es kommt schon so.
Ja.
Aber eben, es ist immer nur seit Jahren einfach nur der Moment.
Ja, ist mir klar. Und sonst ist es weg.
Und dann ich glaube das wirklich, ich schiebe es nicht weg, es ist weg. Ich glaube, ich habe mich noch nie wirklich damit befasst. Er ist einfach nicht mehr da.
Ja.
Aber es stört mich nicht wirklich, weil er ist ja nie da gewesen für mich.
Ja. Weil er so viel jünger war.
Los, und ich glaube, ich muss jetzt einfach hören, weil...
Ja, ich verstehe es. Los mal, ich glaube, es wäre noch gut, wenn die Redaktion nachher dir noch mal schnell anrufen. Außerhalb vom Fernsehen und vom Radio.
Sie haben ja die Nummern.
Jawohl, haben Sie.
Aber sorry, ich muss...
Nein, einfach. Das ist gut. Christian, danke vielmals.
Ich kann nicht drüber reden.
Ja, ciao Christian, tschüss. Also ich finde es wichtig, dass wir im Hintergrund, das möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal sagen, dass wir im Hintergrund eine psychologische Beratung haben, dass jetzt wahrscheinlich die auch zurückgeläutet tun, Christian. Ich finde es wichtig für so eine Sendung, dass man nicht alle Menschen wieder kann in die Nacht rausschicken kann, wenn sie uns Sachen erzählen, die manchmal halt einfach wirklich traurig sind und wo alles wieder auf sich kommt. Das jetzt einfach noch schnell, damit ihr zu Hause auch wisst, dass wir sorgfältig mit diesen Themen und mit den Menschen umgehen. Laura, da ist Barbara.
Hallo Barbara.
Wer hast du denn durch Suizid verloren?
Ich habe meine beste Freundin durch Suizid verloren. Das ist jetzt knapp 3 Monate her vielleicht. Das war Ende September dieses Jahr.
Also noch nicht lange her?
Nein.
Wie geht es dir denn jetzt da so drin rein?
Im Moment geht es mir relativ gut. Ich habe viel zu tun. Ich bin viel am Arbeiten, am Studieren. Ja, es gab viel sonst los, aber ja, ich merke schon immer wieder, dass es immer wieder mal kommt.
In welchen Situationen kommt es? Also ist es auch, wenn man von jemand anderem gehört, der sich das Leben genommen hat, oder Bilder, Geräusche, oder was weiß ich, was dann wieder kommt?
Das ist noch schwierig zu erklären. Also das letzte Mal, wo mir das passiert ist, ist irgendwie in einem Gottesdienst, wo ich irgendwie dann etwas Spezielles gehört habe oder so. Und ja, ich weiß auch nicht, ich arbeite in einer katholischen Kirchengemeinde, bin in einem Gottesdienst drin gewesen, und dann so die Form wie, ja, also so von wegen, Gott macht deine Seele gesund, und irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, nein, also sorry,
stimmt überhaupt
nicht. Stimmt nicht für alle Menschen. Ja. Gerade für sie hat es irgendwie nicht gestimmt, obwohl sie sich das immer wieder irgendwie gewünscht hat. Sie ist krank gewesen, sie ist lang psychisch krank gewesen, und das war halt einfach irgendwie am Schluss der letzte Ausweg gewesen.
Also du hast das alles so ein bisschen etappenweise mitbekommen oder sehr nahe mitbekommen, was mit ihr passiert?
Ja, sie hat mir einfach viel oder immer mal wieder erzählt, und sie hat für mich irgendwie gab das Gefühl gehabt, dass sie das darf erzählen, ohne dass mich das irgendwie zu fest belastet. Die schlimmen Sachen, die sie innerlich spürt und so. Und ja, ich das einfach angenommen habe, also wo wir uns kennengelernt haben vor anderthalb Jahren, also wir haben das leider nicht sehr lange gekannt. Ja, das ist ihr nicht gut gegangen, und ich bin auch zu ihr hergekommen, dass sie einen Arm genommen, und sie hat irgendwie wie gespürt, so ja, da ist jemand da, und nimmt mich einfach an.
Und hast du von ihren Todessehnsucht gewusst?
Dass es wirklich... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es ein Tod... Ich habe bei ihr nicht das Gefühl, dass es eine Todessehnsucht war. Es war ein Mensch, der sie an diesem Leben eigentlich gehangen hat. Mhm. Und da konnte ich mir nie vorstellen, dass sie das wirklich machen würde. Sie hat einfach immer wieder gesagt, ich halte die seelischen Qualen nicht mehr aus.
Ja. Und wenn sie das gesagt hat, wie hast du darauf reagiert?
Ja, ist noch schwierig. Also ich meine, wie reagiert man wahrscheinlich darauf? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, nein, irgendwie, du haltest das aus, und ich bin für dich da, und ich, wenn irgendetwas ist, ja, wenn es dir schlecht geht, dann melde dich bei mir. Mhm. Ich habe auch immer die Hoffnung gehabt,
dass das ja, langt, oder?
Also dass das langt, dass, ja. Dass sie, wenn, bevor dass sie das machen würde, dass sie sich bei mir melden würde.
Haben Sie keine so eine Abmachung gehabt? Es gibt ja Menschen, die untereinander eine Abmachung haben, die sagen, also, bevor ich es mache, jetzt einmal so, oder? Leute ich noch jemandem an. Mhm. Das haben Sie nicht gehabt.
Also, nein, in dem Sinn nicht. Mhm. Ich bin die Letzte gewesen, die mit ihr geredet hat. Aber das mehr durch einen Zufall. Also ich habe an dem Abend, also an dem Abend, bevor sie dann in der Nacht gestorben ist, oder bevor sie sich das Leben genommen hat, habe ich mit ihr telefoniert. Das ist, ja, ich bin irgendwie unterwegs und einfach gefunden, ich habe gewusst, mein Freund ist am Wochenende weg, er geht in die Berge, und ich habe mit ihr wandern, weil ich das schon lange mal wieder wollte. Ich habe mit ihr abgemacht, und sie hat gesagt, ja, sie sei jetzt, also sie war in einer Tagesklinik gewesen. Und hat gesagt, ja, sie sind gerade ein paar Tage weg. Die in der Klinik wissen es nicht, ihre Eltern ja nicht. Und ja, und sie hat dann gefunden, ja, sie macht jetzt eine Ferien. Sie hat aber den anderen erzählt, dass sie ja, mit mir weg ist. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, sie hat wirklich gut getönt. Und ich habe das Gefühl gehabt, schön, dass sie sich jetzt ein bisschen erholen kann und so.
Und sich so entschieden hat für das.
Ja, und ich habe mich echt gefreut auf das Wochenende. Und am Wochenende, und wir haben abgemacht gehabt, ja, wir telefonieren dann nochmal, um genauer abmachen, wer, wie, wo, wenn, was. Und ich habe sie dann das ganze Wochenende lang nicht erreicht. Und einfach irgendwie, ja... Und irgendwie so am Ende der Dienstag hatte ich das Gefühl gehabt, das ist komisch, also dass sie mal einen Tag lang ihr Natel nicht angehört hat. Das war normal gewesen, aber dass sie sich dann wirklich 3-4 Tage lang nicht gemeldet hat. Und dann hatte ich das Gefühl gehabt, so, ja, irgendetwas stimmt nicht. Ja, und dann ist irgendwie Mittwoch dann das Telefon gekommen von ihrer Mutter, wo dann auch irgendwie über Umweg meine Nummer herausfinden musste. Und das war schon ein ziemlicher Schock gewesen in diesem Moment.
Weißt du, wie sie sich das Leben genommen hat? Ist das wichtig für dich? Das Wissen, wie sie es gemacht hat?
Also ich weiß es, aber nein, so wichtig. Also
eben, es ist,
ich weiß, es war ein friedlicher Tod gewesen, und okay. Ich weiß, dass sie nie so einen schlimmen Tod, wie mir vorher auch
ich
habe gehört, nie so einen schlimmen Tod okay. Hat können wählen, sondern dass sie ja wie das Gefühl hat, so ja, ich wähle einen Tod, wo einfach für mich das Ende bedeutet und nicht irgendeine andere mit einbezieht.
Laura, jetzt ist das erst seit 3 Monaten, oder? Der Verlust, wie gehst du mit dem Verlust jetzt um? Wir sind ja gleich am Ende der Sendung leider. Wie gehst du mit dem Verlust jetzt um? Was machst
du? Viel reden. Also viel mit anderen darüber reden und immer wieder auch einfach viel an sie denken und das in Erinnerung behalten, was Gute, was Schöne daran war, einfach so ihr Leben wissen. Ich weiß nicht, ich kenne kaum einen Menschen, der so ein Liebeswesen hatte wie sie. Also. Und ich habe angefangen, wie ein Buch zu schreiben, wo ich die ganzen schönen Erinnerungen, die ich habe, was ich aufgeschrieben habe. Moment,
es, also vielleicht einfach in 2-3 Sätzen jetzt am Schluss, weil es ist die schönste Erinnerung an sie.
Ich glaube, die schönsten Erinnerungen sind ihre Umarmungen. Sie hat mich, das letzte Mal, als ich sie wirklich gesehen habe, hat sie mich so fest umarmt, dass ein Freund von mir, der daneben gestanden ist, irgendwie mich danach gefragt hat, ist sie verliebt in dich?
Wir machen da einen Punkt. Ich rede mit dir noch schnell fertig und sage dir noch Adieu. Gell? Laura, danke vielmals. Wir sind nämlich am Ende der Sendung. Allen anderen auch. Danke vielmals, dass ihr angerufen habt und darüber erzählt habt. Es ist ein schwieriges Thema, ein schweres Thema. Und nächsten Dienstag reden wir über etwas ganz anderes wieder. Und zwar über den Wendepunkt in meinem Leben. Das wünsche ich euch. Ganz eine gute Woche, hebt euch Sorge. Tschüss zusammen.
Nachtwach Podcast von RS3 und SF1.